Ja, vor 2 Wochen hatten wir den ersten Gottesdienst von unserer Abendmahlreihe. In den Gemeindenachrichten habe ich auch schon einen kleinen Text dazu geschrieben. Aber für alle die, die vor 2 Wochen nicht da waren, möchte ich gerne noch ein paar Sätze dazu sagen. Ich habe letztes Jahr an einem Jüngerschaftskurs bei Helge teilgenommen und da haben wir auch das Abendmahl thematisiert. Ich fand es sehr spannend, die verschiedenen Facetten vom Abendmahl kennenzulernen und auch die biblische Bedeutung einfach noch viel tiefer zu verstehen. Ich habe gelernt, dass das Abendmahl für den Jüngerschaftsprozess eine viel tiefere Bedeutung hat, als oft bekannt ist. Wir sind ja alle eingeladen und aufgefordert, Jüngerinnen und Jünger Jesu zu sein. Deshalb die Predigtreihe, mit der wir das Abendmahl noch tiefer entdecken und verstehen können. Und wir werden in jedem der Gottesdienste auch Abendmahl feiern, in unterschiedlichen Formen. Damit wollen wir die gehörten Predigten in die Praxis umsetzen und erfahrbar machen. Vor 2 Wochen habe ich über das Abendmahl als Erinnerungs- und Gemeinschaftsmahl gepredigt. Jesus selbst hat gesagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Nach seinem Tod und seiner Auferstehung haben die ersten Gemeinden täglich Abendmahl gefeiert und auch heute feiern wir es noch. Wir erinnern uns damit an Jesus, bis er wiederkommt. Im Abendmahl haben wir Gemeinschaft mit Jesus und Gemeinschaft miteinander in der Gemeinde. Außerdem sind wir mit dem Abendmahl weltweit mit unseren Brüdern und Schwestern als Leib Jesu verbunden. Auch wenn wir das Abendmahl in unterschiedlichen Formen und Verständnissen feiern, die uns wiederum auch voneinander trennen. Über die verschiedenen Abendmahlsverständnisse werden wir heute auch von Helge hören und darüber, welche Identität wir in Christus haben. Aber bevor du für uns predigst, wirst du dich uns erstmal vorstellen. Manche kennen dich ja bereits von dem Seminar auf dem Thomashof im Februar, aber einige eben auch noch nicht.
Genau, mein Name ist bekannt, Helge Keil. Ich bin von der Ausbildung her evangelischer Pfarrer. Habe also alle Dienstprüfungen, bin auch Diplom-Theologe und all so ein Zeug. Arbeite aber nicht für die Kirche, sondern arbeite für den Philadelphia-Verein. Das ist ein kleiner christlicher Verein. Da sage ich jetzt gar nicht viel zu. Ich habe hinten auf der Fensterbank unseren aktuellen Rundbrief ausgelegt zum Thema Liebe leben. Also dürft ihr gerne mitnehmen oder auch mich nachher zum Philadelphia-Verein fragen. Mein eigener Schwerpunkt, aber der passt auch sehr, sehr gut zum Philadelphia-Verein, ist es, Christen helfen, ihren Gott zu verstehen und ihren Glauben im Alltag zu leben. Wenn wir den Glauben von Montag bis Samstag nicht brauchen, dann brauchen wir ihn auch am Sonntag nicht. Also ich glaube, dass Jesus sehr eng in unser ganzes Leben hinein will. Deswegen heute ein Lieblingsthema von mir.
Ja, wir sind gespannt auf deine Predigt. Thematisch zum Abendmahl lese ich uns jetzt einen Abschnitt aus der Brotrede Jesu aus Johannes 6, die Verse 48 bis 58. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon isst und nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben, wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Wir singen noch ein Lied, die Nummer 411, Jesus, wir sehen auf dich, und hören anschließend die Predigt. Nummer 411, die Strophen 1 bis 3.
Das Abendmahl, einen Schatz entdecken. Und mir wurde heute Morgen gesagt, ich dürfe nur so lange predigen, bis die Kerzen runtergebrannt sind. Gerade nochmal Ursula die Frage, die Kerzen oder die Kerze? Die! Okay, also dann habe ich Zeit. Genau. Anna hat es schon erwähnt, die ersten Christen haben täglich Abendmahl gefeiert. Das heißt, wer immer sagt, wir möchten möglichst so leben wie die ersten Christen, der müsste auch sagen, wir feiern natürlich täglich Abendmahl. Dann merke ich in den meisten Kirchen, zumindest in denen ich mich bewege, ist das irgendwie weit weg. Wir haben zwei große Kirchen weltweit, die das tun, die katholische und die orthodoxe Kirche. Da wird selbstverständlich täglich Abendmahl gefeiert, also ganz in der Tradition der Urchristen. Und ich für mich mache es auch fast täglich. Das Abendmahl, einen Schatz entdecken. Entdecken, was anderen Konfessionen da wichtig ist. Wir bringen ja alle so unsere Prägung mit und typischerweise so unsere Zugangsweise. Das ist gut. Und dann lohnt sich ab und zu der Blick über den Tellerrand. Was ist denn anderen an der Stelle wichtig? Deswegen heute drei Aspekte. Zwei kurze, die kommen am Ende. Und ein langer. Das Abendmahl als Mahl der Gemeinschaft mit Christus. Oder kürzer, das Abendmahl Christus in dir. Mit diesem Thema sind wir ja in einer Linie, die in der Bibel, die im Neuen Testament immer wieder auftaucht. Paulus schreibt Galater 2,20: Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, spannend, Moment, wer lebt denn jetzt eigentlich? Da ist irgendwas neu, Christus lebt in mir. Oder 2. Korinther 5. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Eine neue Identität, ein neuer Mensch in der Verbindung mit Gott. Der alte Mensch, der verwandelt wird. Wäre eine eigene Linie. Das Spannende heute ist, dass für viele an der Stelle das Abendmahl tatsächlich entscheidend ist. Und ich gucke jetzt einfach mal in ein paar Texte rein. Da heißt es zum Beispiel Lukas 22 von Jesus. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und da sind wir schon gleich bei einem Knackpunkt im Gespräch der Konfessionen. Dies ist mein Leib. Ja, wie verstehen wir das denn? Ich werde nachher noch auf die unterschiedlichen Traditionen kommen. Aber es ist spannend, mal wahrzunehmen, Jesus verbindet sich so mit diesem Brot. Und er verknüpft das ganz bewusst mit seiner Hingabe am Kreuz. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das Ganze hat nach den synoptischen Evangelien beim Passamahl stattgefunden. Und das Passamahl ist ein großes Freudenmahl. Also mitten bei einem Freudenfest mit Blick auf die Befreiung aus Ägypten sagt Jesus das hier. Und er nimmt ein Stück die Grundlinie vom Passamahl auf. Beim Passafest sagt jeder Jude bis heute: Ich war Sklave in Ägypten und Gott hat mich befreit. Das finde ich faszinierend, weil natürlich war derjenige, der das heute sagt, nicht damals dabei. Aber sie nehmen das für sich so persönlich, so ernst, dass es eine Kraft in ihnen entfaltet und ihnen Mut gibt. So wie Gott damals befreit hat, so kann Gott auch heute und mich befreien. Aber kein Jude hätte sich mit dem Passahlamm identifiziert. Also das war... Auf die Idee wäre niemand gekommen, aber genau das deutet Jesus hier an. Mein Leib, der für euch gegeben wird. Deswegen spricht Paulus dann 1. Korinther 5 auch folgerichtig von Jesus als unserem Passahlamm. Gibt also eine enge Verbindung zwischen Jesu Tod und dem Brot. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Ganz ähnlich beim Wein. Und er nahm einen Kelch, dankte, gab ihnen den und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Also ähnlich wie beim Brot verwendet Jesus wieder dieses Bild vom Wein mit Verweis auf seine Hingabe. Bei Paulus, 1. Korinther 10. Der Kelch, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blut des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leib des Christus? Also nochmal unabhängig davon, wie man dazu steht, aber wir merken, es steckt in den biblischen Texten einfach mal drin. Dann können wir noch gucken, wie wir damit umgehen. Wer möchte, kann auch Offenbarung 3 noch dazu nehmen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Spannend finde ich gerade bei Offenbarung 3, dass es hier um Christen geht. Also es geht um Leute, die sehr bewusst ihren Glauben gelebt haben, die auch gelitten haben für ihren Glauben. Und bei denen sagt Jesus, ich stehe draußen vor. Ist kein Evangelisationstext, sondern ein Text für Christen. Wir sind immer wieder neu gerufen, uns tiefer mit diesem Jesus zu verbinden. Und auch hier anscheinend im Abendmahl. Im Johannesevangelium finden wir keine Einsetzungsworte, aber wir finden zwei intensive Deutungen des Abendmahls. Zum einen am letzten Abend vor dem Essen mit der Fußwaschung. Jesus als Diener, der ganz in diese Rolle hineingeht, an der Stelle, wo in den anderen Evangelien vom Abendmahl berichtet wird. Und dann in dem wunderbaren Kapitel 6. Ich würde tatsächlich die Kerzen strapazieren, wenn ich das Kapitel jetzt ganz lese, weil es ein längeres Kapitel ist. Aber ich lade euch ein, lest einfach heute Nachmittag mal, so lange braucht es dann doch nicht, einmal Johannes 6 ganz, weil es eine ganz faszinierende Dynamik ist, allein in diesem Kapitel. Ihr habt gerade eben einen Ausschnitt gehört und ich lese jetzt wieder einen Ausschnitt vom Ausschnitt. Jesus sagt da, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Etwas später, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Das hat auch damals viele geärgert. Also wenn ihr Johannes 6 mal ganz lest, da sind dann viele auch weggegangen. Und kommt zu der spannenden Frage an die Jünger, wollt auch ihr gehen? Also das war provokativ damals und es ist es bis heute, weil da stecken ja so einige Aussagen drin, ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel gekommen ist. Oder, wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Oder, dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Ich denke, die Parallele zum Abendmahl ist offensichtlich. Und die These, wenn ich sein Fleisch esse und sein Blut trinke, dann bleibe ich in ihm. Diese enge Gemeinschaft mit Jesus wird im Abendmahl hergestellt. Und für die meisten in westlich geprägten Kirchen, da nehme ich jetzt die Mennoniten einfach mal mit dazu, weil ihr zumindest in Stuttgart westlich geprägt seid, für die meisten in westlich geprägten Kirchen ist dieses Denken fremd. Also irgendwie so komisch, so sakramental, so unfassbar. Wir hätten es lieber im Kopf, im Glauben, im Verstehen, im Denken. Aber hier begegnet uns eine andere Denkweise. Jesus verbindet sich und seinen Weg im Abendmahl mit uns. Und es ist spannend, auch das wäre mehrere Predigten wert, das Gleiche findet in der Taufe statt. Also auch die Taufe ist nicht zuerst ein, ja, ich sage jetzt Ja zu meinem Glauben. sondern nach Römer 6, ein Verbundenwerden mit Christus. In der Taufe werden wir verbunden mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Und diese Verbindung wird in jedem Abendmahl erneuert. Jesus geht dann noch einen Schritt weiter. Wer nicht von meinem Blut isst und von meinem Fleisch isst und von meinem Blut trinkt. Ohne Gemeinschaft mit Jesus gibt es nach diesen Texten kein ewiges Leben. Und dann bin ich bei manchen Gemeinden, wo mir gesagt wird, Moment mal, in Markus heißt es aber, wer glaubt und getauft ist, der wird selig werden. Da steht nichts vom Abendmahl. Und da wird es dann spannend. Den meisten gefällt Markus 16 besser. Das ist kognitiver, das ist nicht so komisch sakramental. Das ist eine spannende Frage, weil wenn wir merken, wir haben in der Bibel verschiedene Aussagen, dann müssen wir tatsächlich genau hingucken. Es gibt in der Bibel Aussagen, wo wir merken, die stehen in einer gewissen Spannung zueinander und manchmal bilden erst die verschiedenen Aspekte das ganze Bild. Manchmal müssen wir auch merken, nein, nicht alle Aussagen der Bibel sind für jede Zeit und an jedem Ort gültig. Wir sehen die Grundlinien und müssen gucken, wie verhalten sie sich zueinander. Wenn ich hier von Johannes 6 und von Markus 16 spreche, dann glaube ich, passen die sehr, sehr gut zusammen. Denn in der Taufe wird die Gemeinschaft hergestellt, das betont Markus. Und im Abendmahl erneuert, das betont Johannes. Manche Christen, gerade aus meiner Tradition, evangelisch-lutherisch, die kennen eine sogenannte Nottaufe. Wenn bei Kindern nicht so ganz klar ist, ob die überleben, schnell noch taufen, damit die auch im Himmel dabei sind. Ich halte das für ziemlich unsinnig, weil die Taufe ist wichtig, aber ohne Taufe kann man trotzdem in den Himmel kommen. Gott ist kein Formalist. So nach dem Motto, Regel 324 nicht eingehalten, nicht getauft, also sorry, keine Chance. Und trotzdem ist Taufe wichtig. Wenn wir die Texte hier angucken, dann beschreiben sie quasi den Normalfall des Christen mit Glaube, mit Taufe und mit Abendmahl. Natürlich nur den Normalfall, weil auch Taufe und Abendmahl sind keine mystischen Sachen, die einfach von selbst wirken. Ich zwangstaufe mal ein paar, dann sind die im Himmel dabei. Oder ich fütter mal Zwangsabendmahl, dann Quatsch. Aber der Normalfall ist eben, die drei Sachen kommen zusammen. Und es geht in der ganzen Linie um diese enge Verbindung meines Lebens mit Jesus. Es geht um diese neue Identität, auch um die Frage, woher bekomme ich denn eigentlich die Kraft, ein neuer Mensch zu werden? Denn aus mir heraus, das reicht nicht. Es bleibt ein Stück weit ein Geheimnis. Nochmal Paulus. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, wer denn jetzt? Lebst du noch oder lebt Jesus oder? Und ich glaube, das ist die falsche Alternative. Ich lebe schon noch. Aber mein Leben ist jetzt so eng mit Christus verknüpft, dass ich eigentlich sagen müsste, er ist es, der in mir lebt. Mein Leben ist jetzt anders. Das bin nicht einfach nur ich. Das geht über meine Möglichkeiten hinaus. In der Verbindung mit Jesus geschieht Neuschöpfung. In der Verbindung mit Jesus haben wir Teil an seinem Tod. Alles, was mich belastet, ist mit Jesus in den Tod gegangen und darf mich nicht mehr belasten. An der Stelle sind wir eingeladen, auch die längst erfolgte Vergebung ernst zu nehmen. Wenn wir heute um Vergebung bitten, dann ist es ja keine Frage, ob uns vergeben wird. Das ist vor 2000 Jahren entschieden. Und in der Verbindung mit Jesus haben wir Teil an seinem Leben. Neues ist geworden, zum Teil schon sichtbar, zum Teil noch unsichtbar. Aber das ist die Grundthese. Erst in der Verbindung mit Jesus können wir dieses Potenzial, das Gott in uns hineingelegt hat, wirklich entfalten. Glaube, Taufe und Abendmahl sind der Normalfall eines Christen. Denn im Abendmahl verbindet sich Christus mit uns und ohne Abendmahl gibt es nach diesen Texten keine Gemeinschaft mit ihm und kein ewiges Leben. Deswegen ein Aspekt des Abendmahls. Und ich komme jetzt auf die konfessionellen Unterschiede, weil es ist ja eine spannende Frage. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und Christen in der ganzen Kirchengeschichte haben das sehr unterschiedlich verstanden. Im römisch-katholischen Verständnis handelt es sich um eine Wandlung. Deswegen, ihr werdet vermutlich irgendwann mal eine katholische Messe miterlebt haben. Der Priester spricht die Einsetzungsworte, dann kommen diese Glocken als Zeichen. Hier findet jetzt eine Wandlung statt. Und das heißt, äußerlich bleibt es Brot und Wein, aber der Substanz nach, dem Wesen nach, wird es Leib und Blut Jesu. Dieses Verständnis, das ist jetzt wirklich Leib Jesu, das ist jetzt wirklich Blut Jesu, hat Auswirkungen auf die Praxis. Es gab dann im Mittelalter die Angst, etwas von dem Wein zu verschütten. Deswegen wurde der Kelch quasi nur noch vom Priester getrunken. Das hat gar keine theologische Bedeutung und ich habe es immer wieder auch im katholischen Kontext erlebt, dass der Priester natürlich Wein und Brot auch allen gibt. Darf, aber in der normalen Messe nur der Priester, weil wenn etwas von dem Wein verschüttet wird, dann muss das dringend aufgewischt werden und muss dringend mit ins Tabernakel, weil das ist ja wirklich Blut Jesu. Bis dahin, ihr habt einen Teppich, wenn da ein Tropfen auf den Teppich fällt, wird das Stück rausgeschnitten. Und das ist ja wirklich Blut Jesu. Also ihr Verständnis von der Wandlung hat da ganz praktische Konsequenzen. Und sie sagen auch, das ist, ich vertrete nicht alles, was die katholische Kirche sagt, ich sage das jetzt einfach mal nur so, weil sie sagen auch, auch im Brot ist der ganze Jesus gegenwärtig. Deswegen, wer nur das Brot kriegt, hat trotzdem den ganzen Jesus. Gut, das ist katholische Lehre an der Stelle. Was ich spannend finde und erlebt habe, ist dann etwas, was in der katholischen Kirche eucharistische Anbetung genannt wird. Sie haben eben das Tabernakel, wo die Hostie drin ist. Die Hostie ist konsekriert oder geweiht. Das heißt, sie sagen, das ist wirklich Leib Jesu. Und eucharistische Anbetung heißt, sie öffnen das Tabernakel, die große Hostie ist sichtbar und sie bleiben eine Stunde lang einfach nur in der Stille, um dieses Geheimnis, Christus, der sich mir schenkt, in Gedanken zu bewegen. Ich teile nicht die Auffassung von der Wandlung, aber mal eine Stunde lang das Geheimnis Christus in mir in Gedanken zu bewegen, wow, finde ich schon stark. In der orthodoxen Kirche ist es weniger Lehre. Die orthodoxe Kirche ist generell weniger geprägt von der Lehre, sondern sehr viel mehr von der Anbetung. Und sie sagen, wenn wir Abendmahl feiern, dann ist es eine Feier der Dreieinigkeit. Wer von euch schon mal in einer orthodoxen Kirche war, der weiß, dass die ganze hintere Wand, es stimmt nicht ganz, die hintere Wand ist dahinter, aber vor der hinteren Wand gibt es eine Wand mit lauter Ikonen, Bildern zum Himmel. Und das Abendmahl wird eingesetzt dahinter, für die Gemeinde gar nicht sichtbar. Für sie ein Zeichen, dass das Abendmahl im Himmel gefeiert wird und quasi nur die Gaben, die vom Himmel kommen, dann nach vorne gebracht werden und entsprechend ausgeteilt werden. Für ihr Verständnis entscheidend, hier findet eine Wirkung des Heiligen Geistes statt. Sie definieren es nicht genauer, wie das funktioniert und ob Wandlung oder nicht oder sowas, aber hier passiert tatsächlich etwas. Brot und in Brot und Wein wird tatsächlich Gott aufgenommen, mit dem Ziel, dass die Gläubigen Gott ähnlicher werden. Sie haben da auch einen Begriff, der für uns befremdlich ist. Sie sprechen von der Vergottung des Menschen. Das muss man sich übersetzen. Also wir werden dadurch nicht Gott, aber in unserem Denken, wir werden Gott ähnlicher. In dem lutherischen Verständnis kennt ihr vielleicht das Wort, in, mit, unter Brot und Wein empfangen wir Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus. Das ist eine Formulierung, die stammt nicht von Luther selbst, aber wurde in seiner Tradition dann so aufgeschrieben in der Konkordienformel. Und das Entscheidende, und das ist durchaus auch bei Luther da, da passiert etwas. Wenn wir Abendmahl nehmen, dann ist es nicht nur Erinnerung, das natürlich auch. Aber es ist auch ein geistlich reales Geschehen, indem wir Abendmahl feiern, nehmen wir Christus auf, aber Brot und Wein bleiben Brot und Wein. Also wenn wir nachher zusammenstehen, können wir das Brot einfach mit zum Mittagessen nehmen und den Wein fröhlich weitertrinken. Also dieses geistliche Geschehen bleibt quasi beschränkt auf das Abendmahl. Das ist auch der Grund, warum sowohl in der katholischen als auch in der lutherischen Kirche als auch in der Urkirche nur die Getauften zum Abendmahl sollten. Weil sie sagen, das ist nicht einfach nur Erinnerung, dann wäre es ja egal, kann jeder mitmachen oder nicht. Sondern sie sagen, da passiert geistlich real etwas, deswegen sollen bitte nur die Getauften zum Abendmahl. In der reformierten Tradition gibt es zwei unterschiedliche Strömungen. Zum einen gibt es die von Calvin. Calvin ist ganz spannend, weil auch Calvin sagt, da passiert was. Und Calvins Erklärung war, während ich als Mensch hier Brot und Wein zu mir nehme, wird mein Geist entrückt und hat am himmlischen Christus Anteil. Also auch die Tradition von Calvin herkommend sagt, da passiert geistlich etwas real. Da unterscheiden sich Luther und Calvin gar nicht so sehr. Na, vielleicht darin, bei Calvin wäre es so, wenn ein Ungläubiger am Abendmahl teilnimmt, ist ihm das egal, weil er sagt, sein Geist wird halt nicht entrückt, da passiert nichts. Ganz andere Linie ist die reformierte Linie, die von Zwingli herkommt. Und da dürft ihr mich nachher gerne korrigieren, meines Wissens die Linie, die auch die mennonitischen Gemeinden geprägt hat. Für Zwingli ist es rein symbolisch. Also er sagt, das ist ein Erinnerungsmahl, wir denken an das, was Jesus gemacht hat, aber da passiert nichts, sondern es ist ein Erinnerungsmahl, ein Gemeinschaftsmahl. In diesem Mahl werden wir erinnert an Jesu Hingabe und werden natürlich selbst auch eingeladen, ihm zu folgen und unser Leben konsequent zu leben. Meine eigene Prägung ist bei Luther und Calvin, wie auch immer genau, geistliches Geschehen, da passiert tatsächlich was, auch wenn wir es rational nicht völlig erfassen. Ähnlich wie Gebet und Segen. Wenn jemand von euch mir rational, völlig logisch erklären kann, wie Gebet und wie Segen funktionieren, dann bleibt einfach nachher zum Nachgespräch, dann nehme ich das auf. Aber wir haben so ein paar Elemente im Glauben, wo wir sagen, ja, da passiert was, auch wenn wir es nicht genau verstehen. Die Einladung, wer es so feiern möchte, ist im Vertrauen auf Jesus zu feiern, weil er uns dazu aufgefordert hat mit der Verheißung, dass er uns gerade im Abendmahl Anteil gibt an sich selbst und unser Leben mehr und mehr verwandelt. Das war der große Aspekt, die zwei kleinen sind wirklich klein. Jedes Abendmahl ist die Verkündigung des Todes Jesu, 1. Korinther 11, 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Verkündigung des Todes Jesu vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das war Teil der Überzeugung damals, es gibt eine unsichtbare Welt. Und das, was wir hier machen, hat auch Auswirkungen in den unsichtbaren Bereich hinein. Verkündigung des Todes Jesu, weil sein Tod uns die Grundlage gegeben hat. Weil sein Tod das Fundament ist, das uns trägt, bis er kommt. Oh, Anne, lad mich doch mal ein zu einer Vorfreude-Himmelpredigt. Das ist auch so ein Thema. Ich kenne so wenig Christen in Europa, die sich auf den Himmel freuen. Ja, lohnt sich. Der andere Aspekt, jedes Abendmahl ist ein Sehnsuchtsmahl. Jesus sagt, Lukas 22, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Mahl, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Und vor 2 Jahren oder so hat Gott dazu mir gesagt, hat gesagt, und ich sehne mich bis heute danach, dieses Abendmahl mit dir zu feiern. Naja gut, ich habe das schon begriffen, er meinte nicht nur mit mir, sondern mit jedem, der kommt. Aber es ist eine spannende Frage, wonach hat sich Jesus da gesehnt, dieses Passamahl zu essen? Es steht im Text nicht eindeutig drin, ich habe dann selber überlegt, Jesus hat sich danach gesehnt, nochmal ein Passamahl zu essen. Naja, so 25 plus hat er in seinem Leben gefeiert, also das eine mehr oder weniger. Jesus hat sich danach gesehnt, nochmal ein Freudenfest zu feiern. Naja, und das Einzige, wo ich hängen geblieben bin, ist, mit tiefer Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, weil ich hier den neuen Bund einsetze, weil ich hier dieses Abendmahl einsetze. Deswegen jedes Abendmahl als Mahl der Sehnsucht Jesu nach dir. Also eine Einladung. Genau, wie gesagt, das waren die beiden kurzen, damit wir, obwohl wir nur 4 Predigten haben, trotzdem durch fast alle Aspekte vom Abendmahl durchkommen. Wir möchten, oder ich möchte, nachher diese Aspekte auch in der Art, wie wir feiern, aufnehmen. Wird auch vielleicht etwas anders sein als gewohnt. Und lade euch ein, dass wir vorher miteinander singen. Das Lied Sieh, dein König kommt zu dir. Nummer 176, die Strophen 1 bis 4. An der Stelle, Anne, vielen Dank für die Auswahl des Liedes. Also wusste nicht, dass ihr einen Hiller in eurem Gesangbuch habt und dann auch noch mit dem Inhalt heute. Sehr schön. Es ist ja auch in der Art und Weise, wie das Abendmahl gefeiert wird, von Kirche zu Kirche unterschiedlich. Schon allein zum Beispiel bei der Frage nach den Einsetzungsworten. In den meisten Freikirchen wird bei den Einsetzungsworten ein Bibeltext genommen. 1. Korinther 11 oder Lukas 22 oder eine der Texte und der wird gelesen. In der evangelischen und katholischen Kirche hat sich eine andere Tradition herausgebildet und sie haben quasi versucht, eine Zusammenfassung zu machen aus den verschiedenen Abendmahlsworten. Und als Einsetzungsworte wird diese Zusammenfassung zitiert. Das werde ich nachher machen. Aber ich habe das dann nochmal eins erweitert, habe das dann später auch in evangelischen Kommunitäten, evangelischen Lebensgemeinschaften kennengelernt, weil bei den Einsetzungsworten taucht immer ein Gedanke auf, dann heißt es, Jesus nahm das Brot und dankte oder betete, Jesus nahm den Kelch und dankte oder betete, aber wir beten da nie. Da habe ich gesagt, das ist doch schade, also wenn Jesus an der Stelle betet, und dann habe ich gesagt, ich nehme Gebete aus der jüdischen Tradition an der Stelle auf. Deswegen, wenn ihr euch wundert, ihr kriegt gleich die eine klassische Einsetzungswortformulierung aus der evangelischen und katholischen Tradition plus Gebete aus der jüdischen Tradition. Denn unser Herr Jesus hat bei diesem letzten Passafest, bei diesem Freudenfest, das er mit seinen Jüngern gefeiert hat, hat er Brot genommen und hat gebetet. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt, der du das Brot aus der Erde hervorbringst. Er hat es gebrochen. Seinen Jüngern gegeben und gesagt, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso hat er nach dem Mahl den Kelch genommen und hat gebetet. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der Welt, der du die Frucht des Weinstocks geschaffen hast. Er hat den Kelch seinen Jüngern gegeben und gesagt, nehmt und trinkt alle daraus. Denn dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut es, so oft ihr davon trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis ich wieder davon trinke. Mit euch im Reich meines Vaters. Deinen Tod, o Herr, verkündigen wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und so laden wir dich ein und bitten dich, Heiliger Geist, komm du und wirke du dieses Wunder auch heute in diesem Abendmahl, dass Christus in uns lebt und wirkt, dass er uns verändert, dass er uns immer mehr in dein Bild verwandelt. Danke, dass wir zu diesem Mahl und zu dieser Gemeinschaft eingeladen sind. Amen. Wir werden es heute auch in einer Form feiern, die, wenn ich richtig informiert bin, nicht die alltägliche hier ist. Ihr werdet nachher eingeladen sein, zuerst auf diese Seite zu gehen, da wird die Anne stehen, wird euch das Brot geben mit den Worten Christus in dir, die Kraft des neuen Lebens. Dann dürft ihr auf meine Seite kommen, und dürft entweder Traubensaft, das sind die hellen, die weißen, weißer Traubensaft, oder Wein, das sind die roten, nehmen. Ich werde euch das reichen mit den Worten Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir machen das jetzt noch ein bisschen besonders, weil wir nämlich zu dritt anfangen mit Conny, Anne und mir. Wir werden es zuerst zu dritt feiern. Das hat zum einen eine ganz praktische Funktion, weil die Conny soll uns dann begleiten auf dem Klavier und am Klavier spielend einhändig nehmen ist schwierig, deswegen ist es ganz praktisch. Aber da steckt auch ein symbolischer Gedanke dahinter, Wir können nur dann etwas weitergeben, wenn wir zuerst empfangen haben. Wir sind immer die, die von Gott zuerst beschenkt werden und aus dem, was er uns schenkt, weitergeben. Deswegen lade ich euch beide ein. Christus in dir, die Kraft des neuen Lebens. Christus in dir, die Kraft des neuen Lebens.
Christus in dir, die Kraft des neuen Lebens.
Amen. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit.
Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit.
Amen. So kommt, denn es ist alles bereitet. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Bei euch, alle Tage, bis an der Weltende. Geht hin in seinen Frieden.